bei der Conversion-Optimierung beim AB-Test ist es so, dass ich nie herausfinden kann, was jetzt das Optimum ist, was ist das Beste, was ich rausbekomme. Ich weiß eben immer bloß, ist das jetzt besser als mein Status quo? Ja? Und in der Arbeit mit KI gehe ich eigentlich auch nach dieser Maxime vor. Und die Frage ist einfach, ist das, was ich mit KI gerade machen kann, schon besser als das, was ich sonst gerade mache? Und ich glaube, wenn ich so rangehe und sage, okay, hilft es mir jetzt schon und das dann implementiere, dann sorge ich auch dafür, dass meine Organisation sehr schnell in dieses Thema reinkommt, ja? Um dann eben, wenn die Modelle sich auch weiterentwickeln und immer besser werden, dann tatsächlich die perfekten Lösungen damit zukünftig bauen zu können. Ja?
Meine Seite konvertiert besser als deine. So könnt ihr euch demnächst bei Leuten vorstellen, denn ich habe mit Michael Witzenleiter von Conversion Maker einen absoluten Experten bei mir zu Gast, der seinen Kunden mehr Conversions beschert. Schön, dass du eingeschaltet hast bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Bevor wir uns gleich Tipps und Tricks zur Conversion-Optimierung anhören, möchte ich dich physisch einladen, am 7. und 8. Mai auf dem OMR-Festival in Hamburg unbedingt unseren Vodafone-Stand zu besuchen. Neben meinem Podcast-Studio findest du dort Live-Sessions, Tricks für dein Business und direkt daneben die riesige Red Stage mit tollen Gästen. Dort gibt es auch einen Talk zwischen Elisabeth Lorange, Philipp Klöckner und mir. Wir gehen zusammen durch, was zum Thema AI verschwiegen wird, aber für Unternehmen extrem wichtig sein kann. Ich hoffe auf viele freundliche Gesichter und wer leider nicht dabei sein kann, findet in den Shownotes einen Link. Dort kannst du dich kostenlos für den Livestream anmelden und so zumindest die Learning-Themen auch aus dem Homeoffice genießen. Und jetzt, wie finde ich raus, ob und wo das Thema Conversion-Optimierung meinem Business 2024 helfen kann? Viel Spaß bei unserer Folge. Bei mir in Hamburg jetzt, einer der Top 3 Nachnamen der letzten 2 Jahre. Herzlich willkommen bei mir, Michael Witzenleiter.
Ja, freut mich sehr, Christoph.
Normalerweise leite ich immer die Witze hier, aber ich finde es okay, wenn wir es heute mal teilen.
Warum bin ich nicht Nummer 1?
Ja, wir hatten auch schon echt coole andere Nachnamen hier. Und ich mag auch nicht gern sozusagen Leute herauszeigen, eigentlich.
Ja, alles gut, aber ist auf jeden Fall ein sehr seltener Name. Dafür bin ich sehr dankbar.
Ja.
Also, wenn ich meinen Namen angebe, finden mich die Leute normalerweise relativ schnell in LinkedIn oder Google.
Ja, ne? Stimmt.
Gibt es leider nicht so viele. Ja.
Ist auch, also so, quasi so eine kleine Optimierung, dass man dich einfacher findet. Und das ist auch so ein bisschen dein Beruf. Du bist schon lange in dem Thema Conversion-Optimierung tätig, hast dann während der Covid-Zeit 2020 dein Unternehmen gegründet, Conversion Maker. Und war wahrscheinlich zur Gründung noch nicht absehbar, dass da die Corona-Zeit kommt. Was war so ein bisschen deine Hypothese, mit der du gesagt hast, eigentlich braucht es jetzt noch das Unternehmen Conversion Maker?
Ja, also bei mir war es so, dass ich, wenn man meine Entwicklung anschaut, klassisch im Performance-Marketing vor vielen Jahren gestartet bin. Danach habe ich mich in der Hinsicht etwas weiterentwickelt, dass ich gesagt habe, Conversion-Optimierung ist so mein Schwerpunktthema. Ich habe damit 2013 etwa angefangen. Einfach vor dem Hintergrund, weil es mich in Performance-Marketing manchmal gestört hat, dass du halt, du konntest machen, was du möchtest in deinen Channels. Aber am Ende warst du immer davon abhängig natürlich, dass der Shop oder die Landingpage des Kunden auch konvertiert hat. Und das Thema hat mich damals soweit nicht losgelassen, dass ich sagte, wir müssen unbedingt schauen, was wir dort machen können. Weil wenn wir beide Dinge optimieren können, die Channels und die Landingpages oder die Shops, dann haben wir wirklich sehr, sehr gute Chancen. Ja. Und so wollten wir uns dann spezialisieren und haben zu der Zeit, wie es manchmal so ist, auch manchmal Zufall oder auch Glück, der einem hilft. Wir hatten zu der Zeit ein französisches Startup kennengelernt, Chameleon, das gerade 2014 war es, als wir mit ihnen gestartet sind, aufkam. Und die wollten gerne nach Deutschland. Und so sind wir dann als Kooperation gestartet. Und ich wurde dann auch Geschäftsführer von Chameleon, von dem AB-Testing-Personalisierungstool. Habe das, ich glaube, so knapp 7 Jahre jetzt dann gemacht. Ja? Also während der Corona-Zeit hatte ich das noch. Und habe mir aber während der Corona-Zeit die Muße und die Zeit auch genommen, um mal herauszufinden, was sind denn eigentlich so die Haupttreiber für unsere Tests? Also was sind die Dinge, die wir machen, die am meisten Conversion-Uplift mit sich bringen. Das war in der Tat Text, ja. Also klar, es gibt viele Dinge, die man machen kann, aber einer der am meisten unterschätzten Bereiche
dort. Also als vor 10 Jahren, du sagst 2013 hast du angefangen, da gab es, ich glaube, es gab irgendwann mal so ein Paper, wo drin steht, diese Farbe bringt Yahoo war das, glaube ich, damals, irgendwie 50 Millionen Dollar oder sowas, weil die einfach von einem leichten Rot auf ein dunkleres Rot oder sowas. Und da war so Conversion-Optimierung so ein mystisches Handwerk, wo man wirklich dachte, eigentlich muss ich doch nur meinen klaren Willen umsetzen. Und dann hat man aber den Conversion-Optimierern damals gehört, so, nein, du musst auf jeden Fall, die Breite muss mehr sein als die Höhe, weil das psychologisch total wichtig ist und so. Und wo man dachte, oh Gott, auf solche Sachen wäre ich ja niemals gekommen. Das weiß ich noch, dass mich das damals immer so bewegt hat.
Und zu der Zeit gab es auch solche interessanten Studien wie, was ist der perfekte Call-to-Action-Button? Ja. Ne? Ich weiß nicht, hast du den damals mal gesehen, der weltweit so gehypt wurde zu der Zeit? Das war ja.
Nee, erzähl mal.
Das war einer, der sah aus wie eine aufgehende Sonne darin. Ja? Also so würdest du heutzutage gar keinen Button mehr machen. Spricht ja dafür, dass man es vielleicht nochmal testen sollte.
Inzwischen ist es so solid Layout.
Ja,
ne?
Aber der war zu der Zeit tatsächlich der Button, der am meisten geklickt hat. Ja.
Den sehe ich, glaube ich, immer noch so in Google Ads, wenn ich irgendwie auf so Download-Seiten bin. Dann will ich immer einen Download machen und dann sehe ich, ah nee, das ist gerade ein Google Ad, wo ich jetzt fast drauf geklickt hätte. Und da, finde ich, sehen diese Buttons immer noch so ein bisschen aquamäßig aus.
Ja, also ich meine, das ist ein Stück weit auch wie in der Mode. Gerade bei Buttons, wenn momentan der neueste Schrei ist, quasi immer Flat-Design zu machen etc., wenn man dann ein bisschen was verändert, kann man die Leute wieder entsprechend neu triggern ein Stück weit und damit dann auch bessere Ergebnisse erzielen. Also
du hast gerade erzählt, Text ist einer der drei großen Treiber und ich möchte natürlich wissen, warum und wieso und was die anderen Treiber sind. Aber falls jemand, der zuhört, noch nie Conversion-Optimierung gemacht hat, was ist das Besondere an Conversion-Optimierung?
Also was mich besonders daran reizt, ist eben, sind zwei Dinge, würde ich sagen. Das eine ist, es ist eine Disziplin, die erfordert, dass man sich wahnsinnig gut mit allem auseinandersetzt. Schwerpunkt natürlich mit seinen Kunden, ihrem Verhalten, aber ich brauche dafür auch Daten. Ich muss verstehen, was haben meine Kunden gesehen, bevor sie zu mir kamen. Ich muss mich mit Psychologie beschäftigen, um so ein Stück weit nachvollziehen zu können, warum ticken Menschen so, wie sie ticken. Und ich muss natürlich mich auch mit meinem Produkt auseinandersetzen. Das heißt, ich muss genau verstehen, ein Stück weit, warum sollen die Leute denn exakt dieses Produkt kaufen oder diese Aktion durchführen? Was ist der Mehrwert, den sie dabei haben? Und ein Stück weit auch, wofür brenne ich? Ja? Also warum mache ich das? Also warum verkaufe ich Produkt XY? Ja? Was treibt mich an? Und ich glaube, wenn all diese Dinge zusammenkommen, dann kommt dabei eine sehr gute Conversion Rate raus.
Das ist so mein und das Tolle ist ja, man geht ja im Durchschnitt so mit, keine Ahnung, 1% Conversion Rate im E-Commerce oder sowas aus. Und wenn ich jetzt sage, ich könnte die von 1 auf 2% steigern, was natürlich 100% ist schon eine ganze Menge, aber dann könnte ich einfach vorne das Doppelte ausgeben und hätte trotzdem irgendwie die Möglichkeit, dass sich das Ganze lohnt. Und wenn ich jetzt einfach sage, vorne werden die CPCs teurer, dann tut es mir natürlich weh. Dann ist der Druck größer, mehr zu verkaufen und dann ist Conversion-Optimierung also total wichtig.
Absolut, ja. Also der Durchschnitt, der liegt bei 3% etwa, sagt man so im E-Commerce-Bereich. Wobei ich nicht so gern mit diesen Durchschnittszahlen arbeite, weil es ist wirklich von Shop zu Shop unterschiedlich. Also
der Durchschnitt hier in der Firma ist, glaube ich, auch 32 und guck mich an.
Also der Shop mit der höchsten Conversion Rate, den ich hier erlebt habe, der hatte eine Conversion Rate mal von knapp 50%. Ja.
Oha. Kannst du sagen, welche Industry das war?
Ich kann es ein bisschen beschreiben, ja. Ich glaube, den Namen darf ich nicht nennen, aber ich kann beschreiben, was es macht. Und zwar, das war schon ein paar Jahre her. Ich glaube, die Conversion Rate ist mittlerweile auch etwas niedriger. Ich kann aber gleich erklären, warum die damals so hoch war. Und zwar, das war ein Online-Shop mit einer älteren Zielgruppe, ja. Die klassisch noch einen Katalog nach Hause geschickt bekommen haben. Und wenn die Kunden dann den Katalog zu Hause hatten, haben die quasi den Shop genutzt wie ein Faxformular. Also genau, die sind reingegangen, die haben die Nummer eingegeben.
Die Entscheidung ist vorher schon gefallen.
Genau, ja. Und ich glaube, an dem Beispiel sieht man auch sehr gut, dass das mit so Durchschnittswerten zu arbeiten häufig gar nicht das Entscheidende ist. Weil ich höre das sehr häufig von Kunden oder Interessenten, oh, wir haben doch eigentlich eine Conversion mit 8% oder so, ist doch super, wir müssen noch gar nichts machen. Wie gesagt, das hängt extrem stark davon ab, wie die Zielgruppe tickt. Ja. Also entscheidend ist, wird die Kaufentscheidung erst in dem Moment gefällt oder schon vorher? Wie lang ist der Entscheidungsprozess überhaupt? Ja? Welche Infos brauche ich dafür? Manchmal kann ich nicht sofort entscheiden. Ne? Also wenn ich einen Urlaub buchen möchte, dann muss ich das unter Umständen schon mit meiner Frau und meinen Kindern besprechen, wo wir hinfahren. Egal wie günstig das Angebot ist. Ja? Ich muss klären, kann ich Urlaub nehmen überhaupt zu der Zeit? Und bei vielen Kaufentscheidungen ist es ähnlich. Ne? Es gibt so Dinge, die muss ich einfach vorher regeln und klären, bevor ich überhaupt kaufen kann. Und deshalb ist es schwer zu vergleichen. Ein anderer Punkt ist auch immer die Frage, wie viele Neukunden, wie viele Bestandskunden habe ich denn? Ja? Natürlich konvertieren Bestandskunden in der Regel besser, ja, weil die haben schon mal bei mir bestellt, die wollen vielleicht einen Wiederkauf tätigen. Also sind viele Faktoren, die eben bestimmen, ob eine Conversion Rate von 10% gut oder schlecht ist. Ja?
Okay, verstanden. Du hattest eben schon angedeutet, Text ist unheimlich wichtig. Was sind Faktoren, die einen Text stärker konvertieren lassen?
Also Text ist aus meiner Sicht eines der meist unterschätzten Themen online. Und das Faszinierende daran finde ich eigentlich immer, dass es eigentlich, wenn man es global betrachtet, sehr komisch ist, dass es so ist. Weil die bestbezahlten Leute im Marketing, ja, schaut man sich mal so die Geschichte des Marketings an, waren eigentlich immer die Texter, die Copywriter. Das heißt, alles, was man so von früher kennt, Mad Men und so weiter, das sind mehr oder weniger sehr klassische Copywriter. Die haben Anzeigen gemacht, die haben Beilagen in Zeitschriften etc. gemacht, um damit Leute für sich zu werben. Ja. Und das, warum Text so spannend ist, ist, weil in der Regel fast jeder lesen kann. Ne? Leider noch nicht jeder, aber eben sehr, sehr, sehr viele Leute können einen Text, den ich schreibe, lesen. Ne? Und dadurch kann ich sehr, sehr viele Dinge transportieren. Ja? Worte können ganz, ganz viel bewirken. Ja? Also um es ein bisschen pathetisch auszudrücken, ja, ich kann mit Worten Frieden schließen oder Kriege anfangen. Und ich kann dafür sorgen, dass Leute was verstehen über mein Produkt oder auch nicht. Ja. Deshalb finde ich, sind Worte ein ganz, ganz mächtiges Instrument. Und leider eins, was häufig eben online vernachlässigt wird. Ne?
Wenn ich an Optimierung von Text auf Conversion-Seiten denke, dann denke ich auch eher an den Button-Text. Ja. Soll da kaufen oder jetzt kaufen oder gleich kaufen oder sicher kaufen oder online kaufen stehen und vielleicht an den Around-Text, der da drum herum steht, irgendwo drin steht, TÜV geprüft, ja. Ü18, noch nie insolvent gewesen, keine Ahnung, also Dinge, die irgendwie mein Vertrauen erhöhen. Aber was du gerade erzählst, das hört sich also eher an, als ob ich da schon weiter vorher anfangen muss und gucken muss, wie ich die Menschen dahin transportiere, um vielleicht schon im Vorfeld alle Argumente im Hinterkopf zu verstauen, die positiv auf die Entscheidung auswirken kann.
Absolut, ja. Ah, okay. Also wie gesagt,
und das machen, glaube ich, wirklich auch 2024 eher wenige, ne?
Absolut, ja. Also weil es kommt ein Stück weit, glaube ich, daran, dass mittlerweile viele Unternehmen so spezialisiert sind, dass jeder Bereich nur noch einen kleinen Teil der Customer Journey abdeckt. Und ganz wenige Unternehmen schaffen es momentan aus meiner Sicht, diese Bereiche in irgendeiner Art und Weise zu integrieren und dafür zu sorgen, dass die sich austauschen. Also passiert immer noch ganz häufig, dass im Performance-Marketing, in Social Media, wo auch immer Dinge gemacht werden, wovon hinten vielleicht der einzelne Category-Manager im Shop oder so gar nichts weiß. Ja.
Was sind die Gründe deiner Meinung nach?
Wie gesagt, ich glaube, man hat schon so eine gewisse Art von Silo-Denken dabei. Und,
sind das dann auch die KPIs, die da dafür verantwortlich sind? Weil ich werde daran irgendwie, wie hoch mein CPC ist, werde ich irgendwie verurteilt und wäre vielleicht aber deutlich besser, wenn der CPC höher wäre, wenn dafür am Ende die Conversion stärker ist.
Absolut, ja. Also es ist aber auch ganz schwierig, da übergreifende KPIs für alle zu definieren, aber man sieht es sehr häufig, also als ich noch im Bereich AB-Testing eben aktiv war, gab es zu fast jedem Experiment, wenn wir ehrlich sind, irgendwelche Einflussfaktoren. Ja.
Das eine wurde Montag getestet, das andere Dienstag.
Genau, ja.
Und trotzdem hat man gesagt, wir haben noch 10.000 Sessions uns angeguckt, das ist doch eine total repräsentative Nummer, aber ganz andere Stimmung, ganz andere Meinung, ganz anderer Zyklus vielleicht, in dem die Leute gerade sind.
Absolut. Okay. Also ich glaube, das wichtigste Learning, wenn man mit Conversion-Optimierung arbeitet, ist tatsächlich zu begreifen, dass man nicht in einem perfekten System unterwegs ist. Und dass selbst wenn man dort mit vielen statistischen Methoden etc. arbeitet, dass, wenn wir ehrlich sind, aufgrund der Einflussfaktoren und dem ganzen Drumherum, das so zusammenkommt, ja, es sowas wie das perfekte Laborexperiment gar nicht gibt. Ja. Und das ist häufig aus meiner Sicht etwas vergebene Liebesmühe ist, zu schauen, dass man die letzten Prozent dort an Signifikanz etc. gewinnt und dabei vergisst, was dann eigentlich komplett in der Customer Journey sonst noch dranhängt an Einflussfaktoren. Und das hat mich auch ein Stück weit zu dem Thema, mit dem ich mich jetzt beschäftige, gebracht, nämlich zum Thema, wie kann man KI in der Conversion-Optimierung einsetzen? Weil eins der Learning während der Corona-Zeit war neben dem, dass Text wichtig ist, auch, dass die Technologien wahnsinnig wichtig und auch elementar sind, um Dinge zu machen. Aber es am Ende doch häufig die Ideen der Leute sind, die getestet werden und was verändert wird, was einfach den allergrößten Einflussfaktor hat. Ja. Die beste Technologie hilft dort nichts, wenn die Idee, die Hypothese, die man testet oder was man dort direkt macht, eben nicht gut ist. Ja.
Du hattest eben gesagt, es gibt ganz wenig Unternehmen, die schaffen, das einigermaßen zu verzahnen. Kann man Unternehmen nennen, die das gut hinbekommen? Gibt es irgendwie so Vorbilder bei euch in der Community?
Also so im CRU-Bereich nennen viele Booking.com zum Beispiel, die eine sehr starke Testing-Kultur haben. Oder Amazon ist auch ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, dafür.
Gibt es auch kleine Unternehmen, die das hinkriegen?
Ja.
Oder frische Startups?
Ja, also gerade bei den Startups und kleineren sind natürlich die Chancen dafür viel höher, weil ich habe weniger Personal, es gibt weniger Leute, mit denen ich mich abstimmen muss und dementsprechend habe ich dann schon mehr integriertes Wissen. Ja. Also ich glaube, es gibt sehr viele kleinere Unternehmen, die das wirklich sehr gut machen, auch integriert. Ja.
Okay. Text war ein Beispiel. Was sind die zwei weiteren Faktoren, die wichtig sind für die Conversion-Optimierung?
Also wenn man sich das weiter anschaut, dann finde ich es immer sehr wichtig, sich anzuschauen, was sind denn überhaupt die Seiten, die meine Kunden nutzen. Das heißt, das Umfeld macht einen ganz großen Unterschied aus. Das heißt, viele, die beim Thema Conversion-Optimierung beginnen, denken zunächst mal an ihre Startseite beispielsweise. Wenn ich allerdings einen Shop habe und mir meine Analytics-Daten anschaue, dann werde ich feststellen, ein Großteil meiner Einstiege sind eigentlich auf Kategorie oder vor allem auf Produktbasis. Also das ist auch ein ganz entscheidender Faktor. Das heißt, sich anzuschauen, wie ist das Umfeld, sich seine Analytics-Daten anzuschauen. Und der dritte Punkt, der sehr wichtig ist, aus meiner Sicht, ist dann auch, sich die Nutzungssituation der Kunden nochmal anzuschauen. Also wo stehe ich in meiner Customer Journey? Was sind Faktoren, die jetzt vielleicht Einflussfaktoren für meinen Test wären? Gar nicht, um meinen Test zu kritisieren, sondern einfach um anzuschauen, was sind so mögliche Stellschrauben, an denen ich noch drehen kann.
Hast du Beispiele für Phasen, in denen man ist gerade in der Journey?
Also im Versicherungsbereich beispielsweise passiert das ja sehr oft. Also Versicherungen sind in der Regel jetzt keine Produkte, die Spontankäufe sind, sondern schon was, wo ich mich über Vergleichsseiten informiere, wo ich mich in ein Thema einlese, wo ich vielleicht noch persönliche Beratung davor oder danach benötige. Und das sind so Dinge, die dann sehr entscheidend sind, um herauszufinden, wo stehe ich denn gerade. Das heißt, ich kenne das ganz klassisch von der Conversion-Optimierung aus dem Performance-Marketing. Ich muss mir anschauen, in welchen Kontaktpunkten ich mit den Leuten bisher meine Informationen teilen konnte. Das heißt, wenn ich immer nur auf die Optimierung hinten raus achte, dann vernachlässige ich das so weit, dass ich gar nicht mehr in das relevante Set meiner Kunden reinkomme. Ja. Das heißt, ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich A, überhaupt mitbekomme, an welchen Kontaktpunkten denn Leute mit mir zu tun haben. Und dann muss ich mir anschauen, welche Informationen gebe ich dort? Sind die kohärent? Was kann ich dort schon an möglichen Einwänden vielleicht bearbeiten, die mir hinten raus dann helfen? Ja? Also ich bin selber auch im Sales-Bereich tätig. Und eins der Prinzipien, das ich immer anwende, ist, mögliche Einwände, die später kommen, schon möglichst ganz früh zu adressieren. Ja? Selbst wenn sich die Person noch nicht damit beschäftigt.
Hast du ein Beispiel?
Also zum Beispiel ist das Thema Preis häufig was ich im B2B-Sales, viele Unternehmen nennen das zum Schluss, das machen wir häufig auch, aber schon mal Kunden darauf vorzubereiten,
was man alles
was man bekommt, ja, was der Umfang ist, dass es verschiedene Pakete gibt. Das macht schon Sinn, das möglichst bald zu machen, ja. Und ähnlich ist es in der Customer Journey dann auch. Das heißt, wenn ich all das nicht berücksichtigt habe und hinten raus dann das Problem habe, dass bestimmte Informationen nicht da sind, ist die Gefahr sehr hoch, dass der Kunde einfach in einem anderen Shop beispielsweise einkauft. Man sieht das ja häufig, wie gesagt, wir haben ja über Text gerade auch gesprochen. Text ist eines der am meisten vernachlässigten Themen in Shops. Wir haben im letzten Jahr eine Studie mal durchgeführt, wo wir die 20 größten Online-Shops gecrawlt und bewertet haben. Das heißt, wir sind mit dem Bot drauf, haben die einzelnen Texte dort gescraped, also bei uns in die Datenbank übernommen und haben unser Scoring-Modell, das wir für Texte haben, mal drüber laufen lassen. Und es war wirklich sehr erschreckend, wie die 20 größten deutschen Online-Shops nicht nur in unserem Scoring sehr schlecht abgeschnitten haben, was so bestimmte Copywriting-Regeln angeht. Also wir haben über 150 verschiedene Faktoren, die einen guten Text ausmachen, auf die wir prüfen.
Hast du ein, zwei Faktoren im Kopf?
Ihr habt zum Beispiel die Nutzerperspektive. Ja, was ist das Nutzenversprechen auch für den Kunden? Emotionalität spielt eine ganz große Rolle, sowohl im objektiven, nackten B2B-Kaufprozess wie auch in dem sehr emotionalen Spontankauf zum Beispiel bei Kunden im B2C-Bereich. Ja. Emotionalität ist extrem wichtig und es kommt auf die richtigen Worte darauf an. Was verbinde ich mit positiven Emotionen? Wie kann ich die dort einsetzen beispielsweise? Und was auch interessant war in dieser Studie, die wir untersucht haben, waren auch, wie viele Rechtschreibfehler eigentlich dort vorkamen. Und zwar auf 100 Worte kamen dort 2 Rechtschreibfehler. Ja. Das kannst du es hochrechnen. Ne? Ich habe selber 2 Kinder. Wenn die so viele Fehler in ihren Aufsätzen machen würden, wie Online-Shops im Bereich ihrer eigenen Produktbeschreibung, würde es wahrscheinlich nicht so gut ausschauen. Ja.
Aus meiner Suchmaschinenperspektive und Erfahrung weiß ich auch, dass die Qualität vom Text natürlich auch nochmal, also dass es auch da ein grammatikalisch richtiger Text hat, es einfacher zu Themen erfolgreich zu sein, die vielleicht auch sehr anspruchsvoll sind. Also wenn ich jetzt sage, ich mache eine Internetseite über Krankheiten oder sowas, dann wäre schon kein gutes Signal, wenn ich da ständig irgendwie Tippfehler drin habe.
Absolut.
Und dann gibt es noch so eine zweite Sache, die heißt, glaube ich, der hat einen Flash-Index, mit dem auch so Online-Marketer gerne rumrechnen. Und der Flash-Index drückt so ein bisschen aus, wie fortgeschritten man oder wie hoch das Textverständnis sein muss, um diesen Text zu verstehen. Und da gibt es so Einteilung in Schulklassen zum Beispiel oder sowas. Und es macht natürlich keinen Sinn, irgendwas so zu schreiben, dass nur vielleicht Absolventen von Hochschulen das lesen, aber das Produkt eigentlich eher auf eine ganz andere Zielgruppe gemeint ist.
Absolut. Also es empfiehlt sich eigentlich immer, Texte einfach zu schreiben dort. Mhm. Weil selbst diejenigen, die sehr hochgebildet sind,
so einfach verliert man dadurch nicht.
Verliert man nicht, ja. Also es ist nie verkehrt, Dinge einfach auszudrücken. Das heißt, der Flash-Index ist sehr wichtig, die Lesbarkeit des Ganzen.
Der wird zum Beispiel, also einen guten Flash-Index bekommt man zum Beispiel, wenn die Sätze nicht so tierisch lang sind. Also wenn man einfach mal durch seinen Text durchgeht und irgendwie merkt, da sind viele Sätze drin, die, glaube ich, keine Ahnung, mehr als 10 Wörter haben oder mehr als 12 Wörter haben oder sowas. Mal gucken, ob man die irgendwie unterbrechen kann. Oder passive Sprache ist, glaube ich, auch so ein Beispiel. Das heißt, weniger man sollte, man gibt, sondern mehr gib jetzt oder nimm jetzt oder sowas, aktive Sprache. Und das dritte Beispiel war natürlich sicherlich auch irgendwie Fremdwörter, die man vielleicht mit Synonymen ausdrücken kann.
Okay. Absolut, ja. Also ich habe für mich so eine Daumenregel, wenn ich einen Text schreibe und überlegen muss, kommt da jetzt ein Komma hin oder nicht, dann ist mein Satz zu lang.
Ah, okay, sehr gut.
Wenn ihr euch darüber Gedanken machen müsst, dann.
Ah, okay, ja, sehr schön.
In der Regel dann einfacher ausdrücken.
Hast du noch im Kopf, was so die letzten 2, 3 Hebel waren, die du bei einem Kunden gerade optimiert hast?
Also wir machen momentan sehr viel im Bereich Produktdetailseiten natürlich und sind gerade dabei, ein eigenes Modul in unserer Software für Produktpitches zu entwickeln. Das werden wir jetzt zu OMR rausbringen. Und was wir dort machen, ist, auf der Produktdetailseite quasi jeden abzuholen. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig dort. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht auf der Produktdetailseite so knapp 4 Bestandteile, die textmäßig wichtig für Kunden sind. Das ist der Produkttitel. Und man sieht es bei Amazon, die machen ihn sehr sprechend, was gut ist. Das heißt, ich muss mir nur durchlesen, wie heißt das Produkt und schon weiß ich, um was geht es, was sind die Vorteile. Dann etwas, das wir als Conversion Zone Text bezeichnen. Das heißt, eine Kurzbeschreibung, 2, maximal 3 Sätze, eher kürzer, die nochmal die Vorteile kurz darstellen. Ja? Für die Leute, die es nur kurz screenen, darum geht's. Das ist der neueste Artikel von Samsung, wie auch immer, dem Bereich, der hat die Auflösung, mega scharfe Bilder. Dann, ganz wichtig sind natürlich die Eigenschaften, kurze Bullet Points, die nochmal kurz darstellen, was geht es bei einem Produkt, Vorteile. Und dann für die gewissenhaften Leute die Langproduktbeschreibung, die wirklich jedes Detail beschreibt, ja, Gern auch mit einem etwas verkäuferischen Part weiter oben und einem etwas sachlicheren, detaillierteren weiter unten, so wie man eigentlich auch journalistische Beiträge häufig aufbaut. Ne? Dass man davon ausgeht, dass wenn der Nutzer nur anfängt, von oben nach unten zu screenen, ja, um was es geht, versteht er schon nach den ersten Sätzen. Und weiter unten wird es dann detaillierter und dann bekomme ich mehr Background. Wenn man so seine Produktbeschreibung aufbaut, dann ist man, glaube ich, da sehr, sehr gut vorbereitet auf alle Fälle. Weil das Interessante, was wir in vielen Studien jetzt die letzten Jahre herausgefunden haben, ist, als wir gestartet sind, wollten wir von Anfang an eine Personalisierung basierend auf Persönlichkeitstypen auch durchführen. Das heißt, wir haben uns das Big Five-Modell genommen und haben angefangen.
Falls das jemand nicht kennt, wie würdest du der Person das erklären?
Also das ist das bekannteste Persönlichkeitsmodell in der Psychologie. Deshalb verwendet man es sehr häufig in Studien, weil es einfach wie so eine Art internationaler Standard mittlerweile ist. Nennt man auch Ocean-Modell. Und da werden verschiedene Faktoren von Persönlichkeiten dargestellt. Also zum Beispiel Offenheit, Extraversion, die man vielleicht kennt, also wie nach außen gehend ist jemand. Ja. Gewissenhaftigkeit, Consciousness dabei, ja, beispielsweise, also ja, das Bewusstsein für bestimmte Themen. Und so hat man dann verschiedene Faktoren, die man bestimmten Persönlichkeitstypen, also diese Persönlichkeitstypen, die eine Person ausmachen. Ja. Kann man häufig rausfinden, indem man beispielsweise Persönlichkeitstests durchführt. Da gibt es verschiedene Tests, die man dazu machen kann. Und wie gesagt, man hat dadurch relativ viel wissenschaftliche Studien dazu, weil sehr viele mit diesen Modellen arbeiten. Und man sieht, die Typen sind sehr unterschiedlich. Also gerade für einen gewissenhaften Typen sind natürlich sehr detaillierte Produktbeschreibungen sehr entscheidend, wenn man den abholen möchte. Während man für beispielsweise den Extravertierten eher das Abenteuer ansprechen muss, eher so das Thema, ja, du bist was ganz Besonderes, wenn du jetzt einer der ersten Nutzer und so weiter dort bist. Und so kann ich dann jeden abholen. Und was man dort eben sieht, ist eben genau dieser Punkt. Die ideale Produktdetailseite muss eigentlich für jeden diesen Persönlichkeitstypen passen. Entweder weil ich anfange zu personalisieren, das heißt einen Text habe, der jetzt speziell diesen Persönlichkeitstypen anspricht, oder eben einen Text habe, der Komponenten für jeden mit dabei hat. Das heißt, dass ich für denjenigen, der sehr entscheidungsfreudig ist, der sich nicht Dinge genau und detailliert durchliest, dass der eben weiter oben schon sofort weiß, um was geht, ne, und was sind meine Vorteile. Während der Gewissenhafte, der wirklich jeden einzelnen Detail braucht, jedes Argument, der wird dann weiter unten stärker bedient. Ja. Und ich glaube, das ist sehr entscheidend, dass man eben in diesen Dimensionen denkt. Entweder personalisiert oder eben versucht, einen One-Size-Fits-All-Ansatz zu finden. Ja.
Du hast vorhin schon erzählt, dass ihr sehr viel mit dem Thema KI macht, dass du auch 2020, als ihr angefangen habt, eine Software entwickelt habt, die aufgrund von KI gerade bei diesem Textthema helfen soll. Darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Bevor wir dieses Conversion-Thema so ein bisschen, das Kapitel so ein bisschen abschließen, würde ich gerne fragen, wenn Leute jetzt hier zuhören, was wären so 3 Fragen, die sie in ihrem Unternehmen stellen könnten, um rauszubekommen, ob sie zum Thema Conversion noch Potenzial haben oder ob sie, weil das auch schon ein 15 Jahre altes Thema ist, schon alles ausprobiert haben?
Also, die wichtigste Frage wäre für mich auf jeden Fall erstmal Transparenz zu bekommen und zu fragen, haben wir denn überhaupt eine Datenbank, wo ich all meine Tests, die wir bisher durchgeführt haben, sehen kann? Ja, also, wenn ich jetzt neu im Unternehmen komme, woher weiß ich denn, was wir denn alle schon ausprobiert haben, getestet haben?
Wie viel Prozent von Unternehmen haben das?
Zunehmend immer mehr, aber man muss auch dazu sagen, es ist
ja jedes fünfte Unternehmen?
Ich würde sagen,
das
hängt natürlich davon ab. Also wir haben natürlich mittlerweile sehr viele große Unternehmen, mit denen wir gearbeitet haben.
Okay,
die haben das in der Regel natürlich auch. Also bei uns ist wahrscheinlich die Quote etwas höher. Wenn du es breiter anschaust, würde ich sagen, sind es die allerwenigsten. Ja, ne? Also die meisten verwalten das halt auch in Excel-Files. Also es gibt so gut wie keine gute Software draußen, wo ich das wirklich sehr strukturiert ablegen kann, auswertbar machen kann. In der Regel habe ich entweder irgendwelche Chara-Lösungen.
Ja, oder ein paar Screenshots. Aber zumindest haben wir was wir in der Vergangenheit gemacht haben, damit ich mal reingucken kann. Okay, zweite Frage.
Die zweite Frage wäre, was wissen wir denn eigentlich über die Kunden und deren Customer Journey? Das heißt, ist es mir denn möglich, als Conversion-Optimierer auf Daten aus der Marktforschung zuzugreifen oder auf Kundenanalysen zuzugreifen, um überhaupt einen gewissen ersten Blick auf den Kunden zu bekommen? Weiß ich denn ganz genau, was wir gerade für Aktionen im Performance-Marketing machen. Wie schauen die Kennzahlen aus, auf die gerade mein Social-Media-Team optimiert? Ja? Welche Zielgruppen sprechen die dort an? Das wären, glaube ich, ganz wichtige Dinge, um auch zu verstehen, wie schaut denn überhaupt der Traffic aus, der auf meine Seite kommt? Weil wenn ich das nicht kenne, dann tue ich mich automatisch schwer, weil ich optimiere auf etwas, das ich nicht kenne am Ende des Tages. Ja.
Du hattest jetzt, war das sozusagen Frage 2 und 3 war das jetzt, ne? Mhm. Okay, perfekt. Wolltest du den Satz noch zu Ende sprechen?
Alles gut.
Ich glaub, ja. Das Thema AI drückt mir so ein bisschen unter den Nägeln oder brennt mir unter den Nägeln. Ihr habt eine Software gebaut, wo ihr tausende von Optimierungsergebnissen, Zahlen und so weiter hinterlegt habt und dann ein Large Language Model antrainiert habt, damit umzugehen und euch zu helfen bei eurer Arbeit.
Ja.
Wie funktioniert das genau?
Genau, also es war für uns damals ein sehr wichtiger und auch riskanter Punkt, weil wir, als wir 2020 damit gestartet sind, war uns eigentlich nur klar, wir wollen eine Optimierungssuite bauen, ja, um einfach den Kunden zu helfen oder quasi jedem Kunden zu helfen, der in der Conversion-Optimierung unterwegs ist, um schneller und besser Tests durchzuführen. Ne? Und uns war nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, dass wir zum Beispiel für das Thema Text nicht nur ein Optimierungstool bauen können, sondern auch ein Generierungstool. Das heißt, als wir angefangen haben, 2020 uns damit zu beschäftigen, haben wir relativ schnell erkannt, oh hoppla, es gibt ja Large Language Models, mit denen man sowas direkt auch in der Generierung einsetzen kann. Und so sind wir damals einer der ersten Partner von OpenAI in Europa geworden. Ja.
Das war wahrscheinlich GPT 2 oder 2.
Ja, da haben wir das erste getestet. So richtig intensiv Partner sind wir mit GPT 3 geworden. Und das war sehr spannend, weil, wie gesagt, wir wussten damals nicht, setzen wir da aufs richtige Pferd.
Ja.
Das ist auch einer der Gründe, warum wir neben der Entwicklung der eigenen Software auch viel Vertrieb für Fremdsoftware gemacht haben zu der Zeit, weil wir nicht wussten, setzt man da unsere Bemühungen auf die richtige Karte. Ja. Und so haben wir sehr früh angefangen, dann eben diese Faktoren, diese 150 Copywriting-Kriterien, die wir haben, tatsächlich über Feintuning und Prompt-Design dann direkt zu verwenden dort. Und haben natürlich davon profitiert, als dann OpenAI durch ChatGPT sehr, sehr groß und bekannt wurde, weil wir vorher schon sehr stark mit den Modellen gearbeitet haben. Und das hat uns auch in der Generierung geholfen natürlich, weil Unternehmen dadurch auch nicht mehr Zweifel hatten, dass es machbar ist, damit wirklich gute Texte zu generieren. Das war so der Punkt, mit dem wir ganz zu Beginn noch ein Stück weit zu kämpfen hatten, dass man erstmal Unternehmen davon überzeugen musste, dass KI eigentlich wirklich gute Texte schreiben kann. Ne?
Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Monate bevor ChatGPT veröffentlicht wurde, hat mich ein Kunde gefragt, was ich denn davon halte, Texte mit AI zu generieren. Und da gab es ja schon, keine Ahnung, gab es schon GPT 3.5 oder wurde das mit ChatGPT ausgerollt, weißt du
das? Das kommt drauf an, wie viel früher du warst.
Ja, es 2 Monate. Zeitgleich, okay, ja. Aber es gab GPT 3, glaube ich, oder sowas. Also es lief ja schon echt relativ gut.
Ja.
Und ich habe da noch voller Überzeugung gesagt, so nee, guck dir das doch an, das ist ja nichts anderes als im Grunde so Lückentexte, ne, wo ich sage, ich muss irgendwie einen Text vorgeben und kann sagen, an dieser Stelle vielleicht ein Adjektiv und an dieser Stelle ein Substantiv und an dieser Stelle den Preis. Aber ich habe gedacht, so richtig, also eigentlich, das sehe ich noch lange nicht. Und dann wirklich 30, 40, 50 Tage später wurde ChatGPT ausgerollt. Und da habe ich erstmal gesehen, wie weit das schon damals war. Und auch hat man da so ein bisschen gesehen in den ersten Monaten, wie viel Softwares schon die GPT-API angebunden hatten. Denn immer wenn ChatGPT down war, liefen auf einmal Dutzende von irgendwelchen Text-Tools oder Online-Marketing-Suites auf einmal waren auch irgendwie nicht erreichbar. Das war auf jeden Fall super, super spannend. Mhm. Aber dann bist du im Grunde auch AI-Unternehmer und du hast auch einen eigenen Podcast. Mhm. Das Gelbe von AI heißt er. Mhm. Und was kann ich mir vorstellen, was ist da in der letzten Folge zum Beispiel angekommen?
Ja, also wir beschäftigen uns momentan sehr stark mit dem Vergleich verschiedener Modelle. Also bei uns in der Lösung setzen wir mittlerweile ja auch viele unterschiedliche Modelle ein, um die Herausforderungen unserer Kunden dann auch perfekt umsetzen zu können. Und in der letzten Folge ging es sehr stark darum, wie man verschiedene Modelle miteinander vergleicht. Ja. Und
ähnlich wie OpenAI. Also ich glaube, viele denken immer, OpenAI sind tausende Mitarbeitende. Ich glaube, im Januar hat Sam Altman zuletzt gesagt, irgendwie so 700, 800 Mitarbeitende.
Ja.
Und ihr seid auch eher nur so knapp 20 Mitarbeitende, aber seid knietief oder ärmeltief in dem Thema AI drin.
Ja.
Was ich ziemlich beeindruckend finde.
Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man für ein Thema brennt, um schnell reinzukommen. Und wie gesagt, wir hatten einen kleinen Wissensvorsprung, einen kleinen Zeitvorsprung damals, der uns
ja
geholfen hat, sich schon mal mit den richtigen Fragen für später zu beschäftigen.
Ja.
Ich glaube, dass das uns extrem geholfen hat. Wie gesagt, wir haben am Anfang sehr stark immer mal wieder unsere Strategie hinterfragt. Mhm. Ja, gesagt, Mensch, gerade auch als dann, als wir gesehen haben, welche Power in diesen Modellen ist, war es natürlich die Verlockung immer sehr groß zu sagen, warum sind wir dann quasi für den speziellen Fall jetzt E-Commerce-Texte in dieser, ja, ein Stück weit Nische unterwegs, ja, warum macht man nicht sowas, wie zu der Zeit kam Jasper AI auch sehr groß mhm. raus, hatten sehr große Funding-Runden und
wie geht's denen heute, weißt du das?
Also, was ich gehört habe,
nicht leicht.
Tun sie sich sehr schwer, ja. Aber ich habe keinen Einblick in die Zahlen.
Also, ich habe auch keinen Einblick, ja, aber ja. Solche Tools, glaube ich, waren, bevor es ChatGPT mhm. gab, dachte man, die sind pure Magie.
Ja.
Und seitdem es ChatGPT gibt, merkt man so ein bisschen, okay, im Grunde ist da wahrscheinlich ein Prompt dahinter, der einfach dann das Modell anzapft ja. Und so ein unfassbar großer Mehrwert zu meinem ChatGPT-Zugang ist das vielleicht gar nicht auf Dauer. Das war so ein bisschen mein Eindruck, dass ja. Das wahrscheinlich relativ schnell die so verstehen. Oder?
Ja, würde ich von außen betrachtet auch ähnlich sehen. Wie gesagt, ich
ja, okay,
habe genau. Nicht die tiefen Einblicke.
Kann auch anders sein.
Um es dort sehr stark zu bewerten, man nimmt es von außen ein Stück weit so wahr. Ja, geht mir auch so. Mhm. Aber ja.
Ich hatte, in ein paar Wochen kommt ja das OMR-Festival und da gibt es auch eine Keynote und in dieser Keynote von Philipp Westermeier und Roland Eisenbrand wird natürlich auch ein Kapitel zum Thema AI sein. Und da durfte ich gestern irgendwie so kurz reingucken und da haben wir halt auch überlegt, was ist bei Amazons und Zalandos und About You's und Ottos, was hat sich bei denen wirklich in den letzten 18 Monaten getan mit KI, was so vorher nicht möglich war. Mhm. Ist dir da was aufgefallen?
Ja, also ich glaube, viele Dinge nehmen wir gar nicht wahr,
okay.
Was da im Hintergrund eigentlich mit KI alles gemacht wird. Aber ich glaube, was man momentan eben sehr stark insgesamt sieht, ist, dass Textgenerierung insgesamt sehr, sehr gut damit funktioniert. Ich glaube, da können wir mittlerweile einen Haken dahinter machen. Bilder nehmen wir auch zunehmend besser wahr.
Wenn wir Textgenerierung sagen, dann wird jetzt vielleicht irgendwie so ein Nachrichtenredakteurin oder Redakteur von Spiegel sagen, nee, Textgenerierung klappt ja überhaupt nicht. Aber das ist auch nicht das, was gemeint ist. Sondern wir meinen eher, man hat vielleicht eine Produktdatentabelle mit 40 Spalten von Gewicht, Material, Pflegehinweisen und so weiter und sagt, daraus mach jetzt einen gut lesbaren Text. Sowas meinst du mit, das klappt schon gut, ne?
Es kommt drauf an. Also ich würde sogar für den anderen Fall sagen, dass da, also das ist auch das, was wir vorhin meinten mit der Vergleich der Modelle. Ja. Mhm. Es ist sehr schwierig, verschiedene Large Language Models miteinander zu vergleichen, weil einerseits ist immer die Frage, was möchte ich eigentlich damit machen? Ne? Also ist mein Anwendungsfall eine wissenschaftliche Arbeit zu einem bestimmten Thema oder ist es, wie gesagt, dann eher eine Zusammenfassung von irgendeiner Tabelle, wie du es beschrieben hast? Und der andere Fall ist natürlich auch immer die Frage, wie wurde es denn gemacht? Ja? Also wie sah das Prompting dahinter aus? Welche Beispieldaten habe ich mitgegeben, habe ich ein Feintuning betrieben und.
Stichwort Shit in, Shit out.
Absolut, ja. Also da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele Steuerungsfaktoren. Und deshalb ist es immer sehr schwierig zu sagen, also irgendwie, das klappt nicht richtig, ja. Weil solange ich keinen Einblick habe, was da eigentlich gemacht wird, kann ich es nicht wirklich bewerten. Ja? Das heißt, wenn
früher das Ergebnis... Früher hat man gesagt, das Problem sitzt vor dem Computer, nicht im Computer. Ja. Das ist jetzt sozusagen aufs nächste Level.
Würde ich in dem Fall tatsächlich auch so sehen, weil ich wahnsinnig viel schon durch eben genau diese Faktoren steuern kann.
Ja.
Also ohne jetzt den journalistischen Kollegen,
die
diese Meinung haben, nahezutreten. Aber wenn ich halt mehr Kontext gebe und vielleicht Beispielartikel von den Kollegen mit etc., bekomme ich schon ein besseres Ergebnis raus. Ob das dann den Ansprüchen genügt, momentan schon, das müssen andere bewerten. Aber ich kann damit die Qualität dessen, was ich generiere, enorm steigern. Ja. Und deshalb, wie gesagt, ist es immer sehr schwierig, grundsätzlich das zu bewerten.
Was sind AI-Themen, mit denen du dich aktuell beschäftigst, die bei dir entweder ein sehr positives Gefühl auslösen oder natürlich auch genau das Gegenteil, wo du sagst, oha, wenn das so weitergeht, Was soll man denn davon halten?
Also was ich zunehmend sehr spannend finde, ist natürlich das ganze Bild- und vor allem auch Videothema, das jetzt aufkommt.
Ich habe neulich gelernt, dass das Bild, also DALL-E von OpenAI, hatte mir jemand, der vor einem halben Jahr bei AI war, erzählt, dass da nur 3 Entwickler an DALL-E sitzen. Mhm. 3 Entwickler?
Ja, also die Anforderungen, die man so an diese ganzen Bildmodelle hat, wie viel Personal man braucht etc., die sind in der Tat viel niedriger, als man denkt. Ja. Mhm. Sieht man auch dadurch, dass man mittlerweile solche Modelle relativ gut auch selber hosten kann. Ne? Das wird ja leider...
Und feintunen kann.
Ja, genau, ja. Wird ja leider gerade auch sehr stark eingesetzt, dann quasi, um auch Bilder zu generieren, die gegen die Richtlinien von DALL-E oder Midjourney auch verstoßen würden. Ja. Aber die Herausforderung, sowas dann selber auch ja, dementsprechend aufzubauen und zu feintunen, die sind sehr gering. Ja. Und das macht es einerseits spannend, aber andererseits ja, kann das zukünftig schon auf die Steuerbarkeit und die Nachvollziehbarkeit negative Auswirkungen haben.
Also ich fasse es mal zusammen. Durch die allgemeine Verfügbarkeit sinkt auch die Schwelle, von wem es eingesetzt werden kann und erhöht damit den Output an potenziell manipulativen Themen, die dann inzwischen so gut sind, dass es den meisten wirklich fällt zu verstehen, ach, vielleicht ist das gar nicht so passiert, sondern das einfach ein Fake ist. Okay, verstehe. Ja. Und worauf freust du dich gerade beim Thema AI?
Also wie gesagt, ich finde es sehr spannend, was jetzt dann an zukünftigen Möglichkeiten auch speziell jetzt für unsere Kernzielgruppe im E-Commerce da sein werden. Wenn ich Bilder dementsprechend schnell generieren kann, kann ich natürlich auch dafür sorgen, dass ich viel, viel bessere Produktbilder zum Beispiel zukünftig habe. Oder wenn ich Videos sehr schnell generieren kann, dann kann ich natürlich ganz tolle Einsatzzwecke darstellen etc.
Ich hatte gestern bei dem Kollegen Jens Polomski, Grüße gehen raus, einen Link bekommen zu Hugging Face. Hugging Face ist ja so eine Webseite, wo AI-Modelle gehostet werden können und man kann die teilweise runterladen, teilweise sogar dort probieren. Und da war ein neues Modell vorgestellt worden. War das sogar aus ein chinesisches Modell? Ich habe es nicht genau im Kopf. Da kann ich ein Foto hochladen und aus dem ein Foto erstellt es mir ein dreidimensionales, freigestelltes Objekt.
Ja.
Und das habe ich dann irgendwie mit meiner Tasse probiert, mit meiner Pulsuhr probiert. Und ich konnte die drehen. Und ich dachte so, oh mein Gott. Und das war ein Zeiteinsatz von 40 Sekunden zwischen Fotoaufnahme und einem freigestellten 3D-Objekt, das ich im Browser drehen kann.
Ja, das sind eben ganz tolle neue Möglichkeiten, die sich da auch für Shops dann ergeben. Ja. Weil viele Shops haben nicht nur schlechte Texte, sondern auch sehr schlechte Bilder, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Weil eben die Hürde, um gute zu erstellen, bisher doch recht hoch ist. Ne? Ich brauche eine Fotoagentur, ich muss das irgendwie machen, ich brauche viele unterschiedliche Einstellungen bis hin zu 3D-Ansichten etc. Und wenn das zukünftig alles deutlich einfacher geht, habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ne?
Okay. Das ist vielleicht auch dann, ne? Du sagtest, viele haben noch nicht, also auch keine guten neuen, viele haben noch keine guten Bilder. Wenn jetzt die Leute zuhören und sagen, was muss ich zum Thema KI denn vielleicht jetzt schon verstehen und wissen, wenn ich im Online-Handel unterwegs bin. Hast du da noch Tipps?
Ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, möglichst frühzeitig sich damit schon zu beschäftigen und es auch schon einzusetzen, weil so eins der wichtigsten Learning für uns im Laufe der Zeit, mit der wir mit KI gearbeitet haben, war immer das Credo, was ich auch schon beim Thema Conversion-Optimierung hatte, nämlich bei der Conversion-Optimierung beim AB-Test ist es so, dass ich nie herausfinden kann, was jetzt das Optimum ist, was ist das Beste, was ich rausbekomme.
Ich kann immer nur...
Ich weiß eben immer bloß, ist das jetzt besser als mein Status quo.
Ja? Ja.
Und in der Arbeit mit KI gehe ich eigentlich auch nach dieser Maxime vor. Ich glaube, wir werden in ein paar Jahren über die Modelle und die Dinge, die wir jetzt tun, lachen. Ne? Weil wir sagen, Mensch, was haben wir damals für simple Dinge mit KI gemacht? Oder wie schlecht war da noch die Bildqualität oder die Videos? Ne? Aber es entwickelt sich einfach so schnell. Und die Frage ist einfach, ist das, was ich mit KI gerade machen kann, schon besser als das, was ich sonst gerade mache? Und wenn die Antwort ja ausschaut, dann muss ich sowas schnell einsetzen. Auch wenn es eben ein Stück weit, noch Herausforderungen behaftet ist. Vielleicht habe ich noch Halluzinationen in seltenen Fällen. Vielleicht habe ich noch das Thema, dass dass ich noch nicht das perfekte Bild oder das perfekte Video damit generieren kann. Aber ich habe immerhin schon ein Video oder ein Bild in meinem Shop, das ich vorher nicht hatte, ja, im Vergleich zu einem vielleicht sehr schlechten Bild. Ja. Und ich glaube, wenn ich so rangehe und sage, okay, hilfst mir jetzt schon und das dann implementiere, dann sorge ich auch dafür, dass meine Organisation sehr schnell in dieses Thema reinkommt, ja. Um dann eben, wenn die Modelle sich auch weiterentwickeln und immer besser werden, dann tatsächlich die perfekten Lösungen damit zukünftig bauen zu können. Ja.
Glaubst du, als Mitarbeitender hat man ein hohes Interesse daran, seinem Chef zu sagen, du, das, was ich bisher in 8 Stunden gemacht habe, könnten wir viel besser mit einer AI machen, die macht das in 15 Minuten?
Also ich glaube, dass die klugen und cleveren Mitarbeiter eh schon KI einsetzen aktuell, ja. Und dass die Effizienz, die dadurch zustande kommt, bei den sehr guten Leuten auch dazu führt, dass sie noch viel, viel, viel besser werden. Also ja. Ich sehe das eigentlich immer sehr positiv. Ich denke mir, wenn ich es mit KI schaffe, dass quasi Leute, die noch keine Ahnung vom Thema haben, schon ganz gute Ergebnisse hinbekommen. Mhm. Wie gut werden dann erst die guten Leute, wenn sie KI mit einsetzen? Ne?
Das ist ein gutes Thema. Es gibt, wenn ich bei OpenAI auf der Webseite rumsurfe, dann wird immer so eine Harvard-Studie, glaube ich, angesprochen, die die im Ende 2023 gemacht haben. Und da wurden, glaube ich, 750 Consultants in zwei Gruppen geteilt, eine Kontrollgruppe und eine andere Gruppe. Und die andere Gruppe durfte dann irgendwie alles mit KI machen. Und dann wurde verglichen, wer irgendwie besser arbeitet. Mhm. Und ich glaube, die KI-Hälfte hat 40% höhere Qualität erreicht als die Nicht-KI-Hälfte. Mhm. Was ja schon krass beeindruckend ist. Und dann stand aber drin in den Learnings, wer nicht gut ist, hat einen viel höheren Uplift durch die Nutzung von KI-Tools. Mhm. Aber wer schon Experte ist, wird nur kaum besser. Mhm. Also genau, dass eigentlich KI besonders denen hilft, die eigentlich vielleicht eher so average oder below sind und den Experten gerade noch nicht so viel hilft.
Ja.
Es sei denn, dass diese Experten, da gab es auch zwei Gruppen. Ich glaube, es gab die Centaurs und Cyborgs wurde das unterteilt. Die einen versuchen, ihre Arbeit in viele kleine Schritte aufzuteilen und diese Schritte zu automatisieren. Und die Cyborgs versuchen sozusagen AI direkt auch für ihre Entscheidungs-, also muss man sich nochmal im Genauen durchlesen, aber ich fand es irgendwie spannend zu sehen, dass der Uplift bei Average-Leuten irgendwie größer war und dass zwei besonders gute Strategien halt sind, schau an, wie du eine Arbeit bewältigst und was davon du auslagern kannst und dann mach das. Und das ist in meiner Erfahrung auch genauso, wie ich AI nutze und wo ich immer Probleme habe zu verstehen, warum andere sich nicht die Zeit nehmen und das auszuprobieren. Denn natürlich wird es, mein Arbeitsablauf, wenn ich den nicht mehr so mache wie vorher, dauert der erstmal länger. Aber genau solche Zahlen wie 40% mehr Qualität oder sowas, finde ich total überzeugend.
Absolut, ja. Und wie gesagt, ich sehe selbst bei den anderen noch ein sehr großes Potenzial darin. Ja. Wenn sie vor allem auch verstehen, welche Möglichkeiten es noch gibt. Also beispielsweise der Unterschied zwischen ich nutze ChatGPT oder ich nutze das Modell dahinter, ist sehr, sehr groß, ja, der Unterschied, weil ich dadurch viel, viel mehr Einstellmöglichkeiten mehr habe, mehr Kontext mitgeben kann, vielleicht selber auch mit Feintuning mal was ausprobieren kann. Und dadurch habe ich ganz, ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich die Zeit nutze, mich damit zu beschäftigen, dann hilft es tatsächlich den Leuten, die schon sehr gut sind, einfach noch besser zu werden. Man kann sich's vorstellen, stell dir mal vor, du hast einen Experten in einem Fachbereich, ja? Und jetzt gibst du ihm mit so einem Tool die Möglichkeit, auch Expertenwissen aus einem anderen Fachbereich zusätzlich zu nutzen, ne? Wenn du das schaffst, dann kriegst du auf jeden Fall bessere Ergebnisse raus, ja? Nur du musst halt auch bei einem Experten dafür sorgen, dass der offen ist für neues Wissen dann dabei. Ja. Wenn er das dann kombinieren und einsetzen kann oder sie, dann glaube ich daran, dass du damit wirklich sehr, sehr viel zukünftig noch erreichen kannst. Ja.
Ich habe bei euch auf der Webseite gelesen, dass ihr die KPIs eurer Kunden im Durchschnitt um fast 1/4 im ersten Jahr verbessert.
Ja.
Das ist schon ziemlich cool.
Ja. Zeigt aber auch, wie viel Verbesserungspotenzial bei vielen immer noch drinsteckt. Ne? Weil wir es eben ein Stück weit anders machen, würde ich sagen. Wir haben einfach andere Fokusthemen bei uns, speziell auch das Thema Text, auf das wir uns sehr stark spezialisiert haben, etc. Und dadurch können wir einfach noch ganz viel schlummerndes Potenzial wecken. Also im AB-Testing hatte ich das Thema früher auch häufig mit Unternehmen. Was kann ich mir so an Uplift denn durch AB-Tests in etwa erwarten? Ne? Und da ist es ähnlich wie in der Studie, die du gerade beschrieben hast, so, dass wenn ich von einem Stand starte, der noch nicht so hoch ist, kann ich sehr, sehr hohe Uplift-Steigerungen schaffen. Mhm. Ähnlich wie in der KI-Studie, die du eben zitiert hast. Während wenn ich jetzt ein Amazon bin oder ein Booking, dann freue ich mich natürlich schon über kleinere Steigerungen, die ich schaffe. Und ähnlich ist es da auch. Das heißt, dass das Thema Text häufig eben so einen hohen Hebel hat, aber so selten attackiert wird, sind einfach sehr hohe Steigerungsraten drin. Und das überrascht eben auch viele, weil sie denken, Mensch, um jetzt noch irgendwas zu erreichen, muss ich die gesamte Webseite umbauen, irgendwie ganz neue Dinge machen. Mhm. Und manchmal ist es dann tatsächlich bloß ein Wort austauschen oder einen Text etwas umformulieren und zack, habe ich da eben noch sehr, sehr hohe Hebelwirkungen. Ja.
Ich kann vielleicht mit Glück bei meinen Kunden vorne dafür sorgen, dass mehr Traffic auf die Seite kommt. Du kannst bei den Leuten helfen, dass hinten mehr Kunden rauskommen. Du bist jetzt für uns nach Hamburg gekommen. Vielen herzlichen Dank. Wann bist denn du das nächste Mal in Hamburg?
Ja, zu OMR.
Ah, tatsächlich, auf dem Festival.
Da kann man uns in der Tat, treffen, ja.
Das heißt, ihr seid dort erreichbar, ihr habt einen Stand?
Ja, genau. Ich glaube, Halle A2.
Ja, wir können es ja vielleicht in die Shownotes schreiben, beziehungsweise die Leute können dich ja jederzeit wahrscheinlich erreichen. Und welche Farbe hat euer Unternehmen, damit ich das gleich erkenne?
Mhm. Also unser Unternehmen ist blau-rot. Ja.
Blau-rot, okay.
Sehr Conversion gut. Maker AI.
Sehr gut. Dann hoffe ich, dass viele Leute noch persönliche Fragen an euch haben dort. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns so ein bisschen auf die Reise des Conversion-Pfades mitgenommen haben. Gibt es irgendeinen Conversion-Trend dieses Jahr, der irgendwie die letzten Jahre gar nicht so wichtig war, aber jetzt auf einmal, wo du sagst, ach lustig, dieses Jahr scheinen alle damit irgendwie rum zu experimentieren?
Vielleicht liegt es nur daran, dass ich mittlerweile ein Stück weit in dieser Textblase bin, aber ich nehme es ein Stück weit auch außerhalb von uns als Trend wahr, dass eben viele Unternehmen sich jetzt sehr stark mit dem Thema Text auch in der Conversion-Optimierung beschäftigen. Ne? Ob es an uns liegt oder allgemeiner Markttrend, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber ich glaube, dass es in der Tat ein Thema ist, das gerade viele antreibt. Und das zweite Thema, das Thema Hyperpersonalisierung, das gerade sehr stark kommt. Nämlich, wie ich eben durch KI anfangen kann, noch stärker zu personalisieren.
Ja.
Ist ja ein Thema, was eigentlich so ein Stück weit schon fast,
immer alle paar Jahre kommt das wieder hoch, Personalisierung.
Genau, ja. Aber ich glaube, diesmal mit KI
diesmal wirklich
gute Chancen zu bleiben.
Ich hatte es vorhin, als du erzählt hast, habe ich schon überlegt, dass ich dachte, wenn einer vielleicht irgendwie ganz viel auf meiner Seite im Impressum gesurft ist, auf Erfahrung zu uns und vielleicht irgendwie, wie sende ich das alles zurück, dass ich irgendwie gemerkt habe, oh, der Person ist vielleicht Sicherheit besonders wichtig, dann könnte es ja toll sein, wenn ich auf der Produktdetailseite im Around-Text, oder wie hast du genannt? Conversion Zone hast du den Text genannt?
Ja.
In der Conversion Zone ich besonders da nochmal drauf hinweise, währenddessen vielleicht jemand, der besonders lange über meinen Bildern irgendwie gewesen ist oder besonders viel die Detailtexte durchgelesen habe, dass ich da nochmal die Highlights irgendwie draus. Also sowas könnte ich mir gut vorstellen,
absolut,
dass das vielleicht hilft.
Ja, würde mich freuen, wenn man in dem einen oder anderen Shop sieht,
dass
sie diesen Rat befolgt
haben. Ja, das stimmt. Toll, danke, dass du hier warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt in Hamburg. Ich glaube, heute haben wir gutes Wetter, als du hier bist. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich, aber eigentlich auch keine Ausnahme. Insofern toll, ganz lieben Dank, lieber Michael. Gute Rückreise. Dann sehen wir uns spätestens in ein paar Wochen auf dem Festival wieder.
Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Christoph.
Mir auch. Und es hat mir großen Spaß gemacht, dass ihr zu Hause zuhört, denn sonst würdet ihr diesen Satz ja nicht hören. Und deswegen herzlichen Dank. Abonniert den Kanal, den Podcast und schaut mal hin. Wir haben ganz, ganz tolle Folgen in den letzten Wochen live gebracht, die ich wirklich, wirklich, wirklich besonders fand. Vielleicht gibt es noch eine zweite Folge, die du jetzt anhören möchtest und ich kann dir das auf jeden Fall nur ans Herz legen. Und wenn nicht, dann haben wir auch nächsten Montag wieder eine neue Folge und bis dahin habt eine ganz schöne, tolle Woche. Ganz liebe digitale Grüße von
Michael
und von Christoph. Tschüss!
Tschüss!